Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller von Falk & Co.
Hallo Martin, schön wieder dabei zu sein.
Und wir haben wieder, wie ja schon oft bei den letzten Folgen, einen Gast dabei, nämlich Herrn Matthias Litschke. Er ist Unternehmensberater mit Schwerpunkt Sanierung und Restrukturierung und wir sind froh, dass wir ihn dabei haben.
Guten Morgen. Herr Litschke, Sie sind Experte im Bereich Automobilrestrukturierung, Automobilzulieferer. Was tut sich da gerade? Da ist ja einiges in Bewegung gekommen.
Absolut, ja. In Bewegung ist da einiges. Schon wenn man die Tagesnachrichten liest, dass die ganzen Autohersteller stark in Bewegung sind und sich eigentlich ein Stück weit versuchen neu zu erfinden, respektive sich gerade massiv umbauen müssen, und das schlägt natürlich massiv auch auf die Zulieferer durch. Man muss sich ein Stück weit das ja so vorstellen, dass ein Automobilhersteller zum Teil tausende Zuliefererwerke nutzt. Also die machen quasi die Teile selber, die für sie die Kerntechnologie sind, und integrieren das System. Aber darüber hinaus alles, was sie nicht als Kerntechnologie ansehen, wird an Zulieferer vergeben, sodass jede Restrukturierung beim Autohersteller natürlich auch massiv bei den Zulieferern passiert und auf die überschlägt. Und das sehen wir gerade ganz dramatisch.
Das hat ja vermutlich auch primär etwas mit Elektromobilität zu tun, der Umbau, der da stattfindet. Wie reagiert da ein klassischer Automobilzulieferer drauf? Manche können sich ja wahrscheinlich gar nicht richtig drauf einstellen.
Ja, genau. Also die Elektrifizierung ist natürlich ein Hebel, ist aber nur einer von mehreren. Das ist ein Stück weit der perfekte Sturm, weil auf der einen Seite verändert sich ja sozusagen die Kerntechnologie des Fahrzeugs, also hin von einem klassischen verbrennungsmotorischen Antriebsstrang zu einem elektrischen, was bedeutet, dass neue Modelle dazukommen. Es bedeutet aber vor allem auch, dass es bestimmte Teile im Auto gibt, die es vorher nicht gab, und auch andere Teile, die in der Vergangenheit existierten, schlicht nicht mehr gebraucht werden. Und für die Zulieferer ist das ein bisschen wie eine Reise nach Jerusalem mit zu wenig Stühlen. Für einige verändert sich nicht viel. Eine Reifen brauchen sie vorher und hinterher, aber für, ich sag mal, eine Diesel-Einspritzpumpe ist jetzt im Elektrofahrzeug eher nicht gebraucht. Dementsprechend gibt es Unternehmen, für die die ganze Technologie wegfällt und die jetzt in schnellster Manier versuchen, sich auf andere Produkte zu verlagern. Und das gelingt den einen besser, den anderen schlechter, zumal machen es alle gleichzeitig. Und dementsprechend ist da unheimlich viel Druck auf dem System.
Ja. Ich glaube, Deutschland ist sehr, sehr stark betroffen natürlich, ne? Oder wie kann man das so sagen? Wie betrifft das unseren Standort spezifisch?
Ja, auf jeden Fall. Die deutschen Autohersteller, wenn wir von denen als Ausgangspunkt ausgehen, sind ja jetzt vor der aktuellen Krise der klare Marktführer im Bereich Premiumfahrzeuge gewesen. Also insofern eigentlich eine sehr gute Ausgangssituation. Und das hat sich auch dergestalt dargestellt, dass das doch relativ viel auch in Deutschland gefertigt wird und auch entsprechend eine historisch gewachsene Zuliefererstruktur besteht, die jetzt eben gleichzeitig unter Druck gerät. Ja, also das zieht sich wirklich quer durch die Fertigungsverfahren. Dazu kommen jetzt natürlich aktuelle Entwicklungen. Die Energiekosten sind stark gestiegen. Es gibt jetzt Produkte, in denen sehr viel Energie ist, die damit natürlich massiv unter Druck geraten. Und in dem Moment scheint es jetzt geraten, Liverpool zu fertigen, wo ich weniger Energiekosten habe.
Die Energiekosten, die machen ja auch etwas mit den Kunden. Also wenn ich an mich selbst als Automobilkunde denke, ich habe mir vor 2 Jahren einen vollelektrischen zugelegt. Damals hat man mir vorgerechnet im Verkaufsgespräch, dass ich mit 5 Euro die 100 Kilometer bewältigen kann. Da stimmten 2 Faktoren nicht in der Nachschau. Einmal, der Stromverbrauch des Fahrzeugs ist deutlich höher, als etwa 50% höher als prognostiziert. Und der Strompreis hat sich in der Zwischenzeit auch fast verdoppelt, sodass ich im Nachhinein sage, ich wäre jetzt besser weiter mit einem Diesel gefahren.
Ja, ich war jetzt eigentlich eher bei der Energie als Inputfaktor. Also wenn ich eine Gießerei betreibe, brauche ich natürlich Gas und ich brauche auch für viele andere Verfahren unheimlich viel Strom. Und wenn dieser Strom deutlich teurer wurde in den letzten Jahren, bedeutet es schlichtweg, dass die Fertigung hier deutlich teurer wird.
Ja. Das ist richtig, aber ich glaube, die Geschichte von dir, Gerhard, ist halt auch, denke ich, auch ein Thema, nicht? Dass natürlich wir alle erlebt haben, wie die Regierung hier umgesteuert hat, ganz stark hin zur Elektromobilität, und dann auch große Konzerne wie VW gesagt haben, wir werden nur noch elektrisch sein in Kürze und so weiter. Und wir jetzt spüren, dass das vielleicht doch nicht ganz so schnell geht. Irgendwie, es kommt schon, aber es kommt bei weitem nicht so schnell. Das heißt, jetzt wird mir doch wieder Verbrenner entwickelt. Spielt das auch eine Rolle, dass sozusagen sich die Rahmenbedingungen dort, dass die ein Stück weit Moving Targets sind,
ja,
dass
genau,
die sich ändern?
Die schwierige Situation, finde ich, die wir hier haben, ist, dass es eben, es ist ein Technologieparadigmawechsel, aber es ist einer, der nicht auf Kundenwünschen basiert, sondern der eigentlich, wenn man ehrlich ist, politisch induziert wurde in der Hoffnung, dass die Kunden mitziehen. Das heißt, er kam abrupt, die Autohersteller haben sich das nicht direkt ausgesucht, die Zulieferer wurden alle mit auf diesem Pfad gezwungen, die Kunden ziehen jetzt nicht richtig mit, die Fahrzeuge verkaufen sich nicht so gut, wie man sich das vorstellte. Und damit hat man so ein bisschen eine Situation, ja, wie, ich komme aus Norddeutschland, rinne in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, ne? Also es bewegt sich das Ziel hin und her und die ganze Lieferkette muss sich quasi mitbewegen, was tödlich ist. Ich muss langfristige Investitionen tätigen, da kann ich nicht kurzfristig das Produkt ständig austauschen.
Dazu kommen ja wahrscheinlich auch attraktive Angebote. Wenn man jetzt auf die Straßen schaut, sieht man Autos mit Namen, die man noch nie gehört hat und die man zum Teil auch nicht aussprechen kann. Das verändert ja, denke ich, auch etwas mit unserer deutschen Produktion und Lieferkette.
Tut es. Ich meine, es kommen natürlich neue Player dazu. Ein Elektrofahrzeug ist eigentlich technologisch einfacher als ein verbrennungsmotorisches. Dementsprechend gab es relativ viele Unternehmen, die versucht haben, hier neu in den Markt einzutreten. Ich meine, Tesla sicherlich der bekannteste Fall. Das war letztlich lange Zeit ein Startup mit einer gewaltigen Marktbewertung mittlerweile. Aber ja, es kommen neue dazu. Wenn ich jetzt nur rein auf die Nutzung des Fahrzeugs gucke, hat das natürlich den Effekt, dass die auch alle ein Ökosystem hier aufbauen müssen. Sie müssen das Fahrzeug ja auch reparieren können. Es hilft ihnen nicht, ein Auto zu haben und sie finden keine Werkstatt. Aber momentan wird hier relativ viel auch im Ausland produziert und versucht, auf den Markt zu exportieren, auf unseren. Und auf der anderen Seite wird das nicht dauerhaft funktionieren. Die werden auch in Europa fertigen müssen, entsprechend hier eine Zuliefererstruktur brauchen.
Das heißt, das ist eigentlich nicht im Moment nicht das große Thema,
nein,
was dann die Schwierigkeiten vor Ort in den Restrukturierungsfällen dann schafft.
Nein, das Kernthema ist in meinen Augen eher die beschriebene Reise nach Jerusalem, dass bestimmte Technologien schlichtweg obsolet werden, das Volumen sich ständig verändern. Es ist eine erratische Planungsbasis für jeden Zulieferer und es ist auch eine Situation, in der es für den entsprechenden Unternehmer sehr schwer ist abzuschätzen, ob sein Produkt und damit sein Unternehmen noch eine Zukunft hat.
Ja, das ist natürlich in der Branche, wo ich ja lange Zyklen habe. Wenn ich so eine neue Produktionslinie aufbaue, dann muss ich das ja im Vorfeld planen, natürlich dann sowohl auf Zuliefererseite wie auch auf OEM-Seite, auf Seite der Hersteller. Großes Thema. Also wenn wir es zusammenfassen, dann können wir sagen, der Wind kommt von vorne, ne? Vielleicht kommt er auch schräg von der Seite noch dazu, ne? Und einfach die Rahmenbedingungen sind schwieriger geworden und die Politik ist auch nicht ganz unschuldig daran, dass es im Moment so schwierig ist für die Branche.
So ist zumindest meine Meinung, ja. Ich denke, es ist wie gesagt eine Entwicklung, die nicht der Kunde ausgelöst hat, sondern die politisch gewollt war und danach nicht richtig vom Kunden angenommen wurde.
Und jetzt stellen wir fest, dass so mancher Kunde, der dann vorgeprescht ist und sich so ein elektrisches Ding zugelegt hat, aus unterschiedlichen Gründen nicht ganz zufrieden ist.
Ja, ja. Das dann jenseits des Podcasts. Ja, also.
Und mit dieser Enttäuschung?
Mit dieser Enttäuschung schließen wir die Folge. Vielen Dank. Das war zum Warmwerden. Wir machen weiter mit Ihnen, Herr Litschke, und schauen uns in der nächsten Folge an, was denn jetzt genau zu den Insolvenzen bei den Firmen führt. Vielen Dank und bis bald.
Sehr gerne. Bis bald.
Bis bald.